The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 28. November. Kommt heute endlich Bewegung in den Rentenstreit? Die Protagonisten dieses schwarz-roten Dramas sind auf der einen Seite 18 junge Unionsabgeordnete. Sie rebellieren gegen das geplante Rentenpaket der Regierung. Anführer ist Johannes Winkel, 34 Jahre alt, CDU-Abgeordneter und Chef der Jungen Union.
Dieses Rentenpaket mit den Folgekosten von 120 Milliarden Euro über den Koalitionsvertrag hinaus, das darf auf keinen Fall so kommen, liebe Freundinnen und liebe Freunde.
Auf der anderen Seite stehen unter anderem die SPD, der Unionsfraktionschef und natürlich der Kanzler, der versucht hat, die junge Union mit einer Standpauke einzufangen.
Freunde, glaubt jemand ernsthaft, dass wir einen Unterbietungswettkampf gewinnen? Wer bietet an das niedrigste Rentenniveau? Das kann doch wohl nicht euer Ernst sein.
Am Abend hat die Regierung sich zum Koalitionsausschuss getroffen. Das Ziel ist klar. Nach wilden Wochen des Streits und der Krise und einem turbulenten Deutschlandtag den Rentenstreit beilegen. Carina Mössbauer ist Chefreporterin Politik bei The Pioneer. Carina, wie ist der Stand jetzt, 5 Uhr morgens? Ist durchgesickert, wie die Koalitionsspitze jetzt final den Rentenstreit beenden will?
Also Chelsea, bislang ist noch nichts durchgesickert. Der Plan für heute lautet jetzt erstmal, um 8 Uhr soll es eine Fraktionssitzung geben. Denn Merz, der fehlte am Montag in der Fraktion. Und nachdem die Sache inzwischen so eskaliert ist, muss der Kanzler jetzt auch mal persönlich einfach vor seine Abgeordneten treten und dort für seinen Standpunkt werben. Danach treffen sich dann Vertreter der jungen Gruppe mit dem Fraktionschef Jens Spahn und dem Kanzleramtschef Thorsten Frey. Noch scheint übrigens nicht klar, wie die Rebellen eingefangen werden können. Aus den Ländern kommt übrigens inzwischen deutliche Kritik am handwerklichen Vorgehen des Kanzlers. Sebastian Lechner, der Chef der CDU in Niedersachsen, sagt mir in der aktuellen Ausgabe unseres Hauptstadt-Podcasts, was er von einer Regierung erwartet und was nicht hätte passieren dürfen.
Also was ich mir vor allen Dingen wünsche, ist eine kluge, gute Abstimmung innerhalb der Regierung und des Regierungshandelns. Ja. Ich will das ja auch mal so klar deutlich sagen, im Kern kann ein solcher Rentengesetzentwurf das Kabinett nicht passieren, wenn nicht vorher mit allen wesentlichen Gruppen auch im Parlament abgestimmt wurde, ja, das Thema abgestimmt wurde, sodass klar ist, wenn der durchs Kabinett geht, wird er auch in der breiten Mehrheit der Fraktionen, und zwar geschlossen, mitgetragen. So. Das muss ich eigentlich sicherstellen, bevor ich so einen Gesetzentwurf ins Kabinett einbringe.
Ja, das sind natürlich klare Worte in Richtung Führungsspitze der Union. Was hat Fraktionschef Jens Spahn gemacht die letzten Tage?
Also Spahn, so höre ich, hat sich die einzelnen Abweichler im Einzelgespräch vorgeknöpft. Naja, wobei in der Fraktionsspitze natürlich nicht von Druck gesprochen wird. Hier wird lediglich betont, dass auf die Bedeutung der Abstimmung für das Koalitionsgefüge und auch auf die Folgen eines Scheiterns hingewiesen wird.
Ist das also die große Schicksalsstunde für Jens Spahn?
Naja, also ich würde schon sagen, dass es für ihn jetzt eine echte Bewährungsprobe ist, wo er richtig gewinnen, aber eben auch richtig verlieren kann. Er muss jetzt die Mehrheit in den eigenen Reihen in der Fraktion herstellen, um den Koalitionsfrieden zu retten. Denn ansonsten, so zumindest die Befürchtung in der Union, und dazu gibt es ehrlicherweise auch Signale aus der SPD, droht wirklich auch bei vielen anderen wichtigen Projekten der Stillstand. Zum Beispiel bei der Bürgergeldreform, die noch nicht durch den Bundestag ist, bei der weiteren Migrationswende und auch was Änderungen am Wahlrecht angeht.
Jetzt würde mich noch interessieren, aus der jungen Gruppe sieht man wie auf Spahn?
Naja, ich würde sagen, dass man da durchaus ein wenig enttäuscht ist, weil er sich, so zumindest eben der Blick der Jungen auf ihn, nicht wirklich für einen klassischen Kompromiss, also man verhandelt und trifft sich irgendwo in der Mitte, einsetzt, sondern einseitig versucht, die Abweichler auf den Kurs der SPD zu bringen. Also keine Änderungen am Gesetzesentwurf.
Welche Kompromissvorschläge gab es denn bisher, um die Rebellen auf Linie zu bringen und dieses Rentenpaket mitzutragen, das laut junger Gruppe ja 120 Milliarden Euro extra kosten würde?
Naja, also diskutiert wurde öffentlich ja immer wieder ein sogenannter Entschließungsantrag oder Absichtserklärungen für die Arbeit der Rentenkommission oder eben Posten in eben dieser für Vertreter der jungen Gruppe. Die Krux ist, dass all das ja unverbindliche Versprechen sind und auf die wollen sich die Vertreter der jungen Gruppe bislang eben nicht einlassen. Sie fordern substanzielle inhaltliche Änderungen und eben eine Reduzierung der Zusatzkosten.
Ja, wie geht es jetzt weiter? Was würdest du sagen?
Also die junge Gruppe einerseits hat überhaupt keinen Zeitdruck und setzt ja eher auf eine Vertagung des Pakets. Aber das scheint eben für die Spitzen wohl keine Option. Genau aus den genannten Gründen, dass dann Stillstand herrschen könnte. Also entweder Spahn schafft es jetzt irgendwie, genug Junge auf Linie zu bringen, oder aber Merz zieht eventuell wirklich die letzte Karte, nämlich die Vertrauensfrage. Das wäre auf alle Fälle eine gesichtswahrende Exit-Strategie für die Abweichler, denn die Vertreter der jungen Gruppe könnten dann sagen, wir sind inhaltlich nicht umgekippt, aber wir wollten wegen der Rentenfrage jetzt auch nicht den eigenen Kanzler stürzen. Aber für Merz würde das schon bedeuten, dass er dann im ersten Jahr seiner Kanzlerschaft bereits seine eigene Schwäche demonstriert hätte. Also der wird schon eher alles tun, um das zu vermeiden.
Ja, vielen Dank, Carina, dass du uns hier auf dem Laufenden hältst. Viel Kraft für den Rest des Tages auf jeden Fall.
Danke, das kann ich bestimmt gebrauchen. Liebe Grüße.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Professor Ulrich Walter ist Raumfahrtexperte und ehemaliger Astronaut. Was er zu den Plänen sagt, einen Deutschen zum Mond zu schicken, das gleich.
Jetzt haben sie es, glaube ich, die Menschen verstanden und auch die Medien, und das ist sehr wichtig. Wir brauchen die Raumfahrt, um die Probleme auf der Erde zu lösen.
Börsenreporterin Anne Schwedt kennt die Erwartungen der Anleger an den Black Friday. In der Schweiz lockt ein Start-up mit der 100-Stunden-Woche. Und als Amerikanerin feiere ich eine besondere Premiere an diesem Wochenende.
Ein deutscher Astronaut soll an einer Mondmission teilnehmen. Das hat die Europäische Raumfahrtbehörde ESA auf einer Pressekonferenz mitgeteilt.
Ein Deutscher wird also zum Mann im Mond oder besser gesagt zu einem Astronauten, der in Richtung Mond reist. Bei der Ministerratstagung der ESA in Bremen wurde das verkündet. Die Europäische Weltraumorganisation ist am amerikanischen Artemis-Programm beteiligt. Ziel ist es unter anderem, eine fliegende Raumstation zu bauen, die Gateway. Sie soll den Mond umkreisen. Solche Weltraumprojekte rücken aktuell stark in den Fokus. Nicht zuletzt, weil die Themen Sicherheit und Verteidigung immer wichtiger werden. Darum soll die ESA in den nächsten 3 Jahren von den Mitgliedstaaten über 22 Milliarden Euro bekommen. Das ist sehr viel mehr als zuvor. Was ist Sinn und Zweck der Mission? Das bespreche ich mit einem der wenigen Deutschen, die bisher im All waren. Professor Ulrich Walter ist Physiker und er war im Jahr 1993 als Wissenschaftsastronaut bei einer Space Shuttle-Mission für rund 10 Tage im Weltraum. Danach war er Inhaber des Lehrstuhls für Raumfahrttechnik an der TU München. Hier unser Gespräch. Guten Morgen, Professor Walter.
Ja, einen schönen guten Morgen hier aus München.
Herr Walter, ein Deutscher soll mit der Artemis-Mission um den Mond fliegen. Was war Ihr erster Gedanke, als Sie das gehört haben?
Toll, habe ich mir gesagt. Ich beneide die beiden. Und zwar wird es wahrscheinlich der Alexander Gerst sein oder Matthias Maurer. Beide kenne ich sehr gut. Also toll, ich beneide die beiden. Ich würde selber gerne fliegen. Aber dazu können wir später noch reden.
Jetzt ist es ein historischer Moment, weil nicht nur, weil ein Deutscher dabei ist oder dabei sein wird, sondern weil Europa erstmals so nah an einer bemannten Mondumrundung beteiligt ist. Was bedeutet dieser Moment für die europäische Raumfahrt?
Also das ist wirklich ganz toll, das muss man sagen. Die Deutschen stehen ja auch in Konkurrenz mit Franzosen und Italienern. Das bedeutet, die 3 Nationen geben den größten Beitrag in den ESA-Topf hinein. Und deswegen gab es eine Konkurrenz. Und heute wurde entschieden, nein, wenn ein Europäer fliegt, dann wird das ein Deutscher sein. So hat es jedenfalls der Chef der ESA gesagt, der Aschbacher. Und das ist schon mal eine ganz tolle Entscheidung und das ist klasse.
Warum hat die Raumfahrt derzeit einen so hohen Stellenwert in Deutschland, in Europa?
Wir haben heute eine neue Generation von Menschen. Früher in den 70er, 80er Jahren kamen die Fragen immer, Herr Walter, brauchen wir denn Raumfahrt? Die armen Kinder in Afrika, die brauchen doch eher das Geld. Vor ein paar Jahren war es noch so, Herr Walter, wir haben noch auf der Erde viele Probleme, sollten wir das Geld nicht da investieren? Und jetzt haben sie es, glaube ich, die Menschen verstanden und auch die Medien, das ist sehr wichtig, wir brauchen die Raumfahrt, um die Probleme auf der Erde zu lösen. Zum Beispiel Kriege oder eben auch zum Beispiel zu sehen, wo wird die Atmosphäre geschädigt, zum Beispiel durch Ozon. Das kann man nur aus dem Weltraum sehen. Und das beginnen die Leute zu verstehen. Und wie gesagt, das ist eine ganz neue Generation zu denken.
Reichen die Investitionen, die wir derzeit in Europa tätigen, dafür, wenn es so ein Schlüsselfeld ist und so wichtig, um die Probleme auf der Erde zu lösen, tun wir da genug?
Man darf nicht vergessen, wir machen Raumfahrt nicht wegen, weil wir zum Mond fliegen wollen, sondern es geht hauptsächlich um Kommunikation, Erdbeobachtung und Navigation. Das sind die drei großen Themen. Navigation kennt jeder, jeder hat ein Navi, jeder verlässt sich auf das Navigationssystem und tatsächlich haben wir Navigationssatelliten, ein europäisches Navigationssystem und das brauchen wir. Kommunikation, das hat der Elon Musk jetzt demonstriert, wie das geht. Man schickt einfach ein paar tausend Satelliten im Weltraum und kann dann von jedem Punkt auf der Erde mit einem Handy zu jedem anderen sprechen und das zu relativ günstigen Preisen. Das wird eine Revolution werden. Dadurch werden übrigens die Mobiltelefone auf der Erde nicht obsolet, weil wenn ich über kleine Strecken sprechen werde oder so, wird es immer noch per Mobilfunk geben. Aber in dem Augenblick, wo ich dann wirklich unterwegs bin, im Auto oder international, da werden solche Kommunikationssysteme, wie sie der Elon Musk anbietet, sehr wichtig werden. Und das ist der Grund, warum die Europäer auch so ein Satellitensystem jetzt schaffen wollen. Das nennt sich IRIS², das ist der Fachbegriff dafür. Aber das wird noch ein paar Jahre brauchen, wenn überhaupt, ich hoffe mal, dass es entstehen wird. Also die ESA denkt drüber nach und dann hätten wir es vielleicht in so 6, 7, 8 Jahren.
Wie machbar ist es, dass wir auch tatsächlich unabhängig werden, wenn man beobachtet, mit welcher Geschwindigkeit ein Elon Musk seine Satelliten ins Weltall schickt? Wir sind da ziemlich spät dran, oder nicht?
Ja, aber manchmal ist es gar nicht so schlecht, wenn man ein bisschen abwartet, denn man kann aus den Fehlern anderer lernen. Und der Elon Musk, ich möchte nicht sagen, er hat Fehler gemacht, aber er hat selber viel verändert und hat heute modernere Satelliten. Und davon kann man sich einiges abschauen. Man spart sich sozusagen die Kinderkrankheiten. Also das wäre der Vorteil, wenn wir jetzt rangingen. Das Problem ist allerdings, dass Elon Musk hat so viel Geld, der hat immer viel Geld eingesetzt, um relativ schnell diese Fehler zu beseitigen. Nicht nur bei seinen Satelliten, sondern insbesondere bei seinen Raketen. Diesen Geldeinsatz, den können die Europäer nicht zur Verfügung stellen. Und das ist der Grund, warum es trotzdem wahrscheinlich länger dauern wird als beim Elon Musk. Und allerdings wartet die Welt auf solche Kommunikationssatelliten. Also wir sehen, dass weltweit China, Indien, Russland all solche Kommunikationssatelliten aufbaut. Und wenn die natürlich zuerst auf dem Markt sind, die ersten sind die, die den Markt beherrschen. Und es könnte sein, dass die Europäer dann tatsächlich etwas zu spät kommen. Deswegen rate ich den Europäern auch, wenn sie das machen, dann sollen sie es gescheit und vernünftig machen und genügend Geld in die Hand nehmen. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, das ganze System zum Aufbau wird wahrscheinlich um die 10 Milliarden Euro kosten. Aber das wäre sehr wichtig.
Diese Artemis-Mission, was genau wird also bei dieser Mission getestet?
Bei dieser Mission geht es um mehrerlei. Erstens, wir haben den Mond nicht richtig verstanden, in dem Sinne, wie entstand er und wie ist er jetzt zusammengesetzt. Und dazu muss man hinfliegen und nicht nur Bodenproben nehmen, sondern man muss zum Beispiel seismologische Messungen machen. Das ist die eine Aufgabe. Das andere ist, das ist fast noch wichtiger, das Ziel ist der Flug zum Mars. Wenn wir zum Mars fliegen, sind wir etwa 2,5 Jahre unterwegs. Und es ist nicht so, dass, wenn am Anfang gleich was passiert, wir sagen, oh, wir kehren wieder um und fliegen wieder zurück. Das geht nicht. Wenn man einmal in Richtung Mars fliegt, weiß man, vor 2,5 Jahren bin ich nicht wieder zurück. So, und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind irgendwo auf dem Mars, haben Ihr Habitat aufgebaut und es schlägt ein Asteroid ein und macht Ihnen Loch. Und wir alle wissen, auf dem Mars gibt es nicht viel Atmosphäre. Dann müssen wir Technologien haben, um das wieder reparieren zu können. Denn sie können ja nicht sofort wieder zurück. Wir sind also autonom auf dem Mars. Um das zu lernen, wie das geht, brauchen wir den Mond. Denn auf dem Mond ist das anders. Wir werden Habitate auch auf dem Mond machen. Das ist jedenfalls das langfristige Ziel der Amerikaner und Europäer, bisher jedenfalls. Dann wollen wir lernen, wenn jetzt ein Asteroid einschlägt, wie können wir uns auf dem Mond helfen? Und wenn es dort nicht funktioniert, dann kann ich eine halbe Stunde später oder Minuten später in meine Rückkehrrakete einsteigen und bin innerhalb von 3 Tagen wieder zurück. Das kann ich jederzeit. Es gab mal eine Aussage eines deutschen Raketenbauers aus den 50er Jahren, der gesagt hat, wenn Gott gewollt hätte, dass wir Weltraumfahrt betreiben, hätte er uns einen Mond gegeben. Es ist im Amerikanischen, die Amerikaner sagen deswegen zum Mond auch Proving Ground. Mhm. Das bedeutet, wir müssen dort lernen, Technologien zu lernen, wie man sich sozusagen selbstständig verhalten kann.
Jetzt hatten Sie Anfang unseres Gespräches gesagt, dass Sie eigentlich auch ganz gerne wieder ins Weltall fliegen würden. Ja. Man hat natürlich gewisse Vorstellungen davon, wie es da oben so ist, was man isst und wie man mit der Schwerelosigkeit umgeht. Aber woran denken Sie am liebsten zurück?
Der Start ist extrem beeindruckend, denn Sie sitzen da auf 10 Tonnen Treibstoff. Pro Sekunde werden mehrere Tonnen verbrannt. Es geht also ruckzuck und sie werden in den Sitz reingedrückt mit 3, 4, 5G, als säßen sie auf einem Vulkan. Das vergisst man ein Leben lang nicht. Das können Sie mir glauben. Der zweite Punkt ist eben die Schwerelosigkeit im Weltraum. Man ist dauernd schwerelos. Auf der Erde gibt es den Zustand nicht. Das ganze Vestibularsystem des Menschen merkt zum ersten Mal, hey, das ist eine neue Welt für mich. Und die muss ich jetzt umstellen, dieses Vestibularsystem, was dann zur Weltraumkrankheit führt. Aber das dauert dann wirklich nur 2, 3, 4 Stunden und nicht jedem befällt das. Und danach ist das wirklich toll. Und der dritte Punkt ist wirklich der Blick auf die Erde. Wenn Sie da, und selbst vom Mond aus, also die Mondastronauten, einer der Mondastronauten hat mal gesagt, er arbeitete also im Mond, musste Gestein aus dem Mond rausholen und dann blickte er auf, schaute auf die Erde, hielt kurz inne und dann sagte er ganz bedeutende Worte. Das war der Alfred Worden. Er sagte, jetzt weiß ich, warum ich hier bin. Nicht um hier meine Arbeit zu machen für die Wissenschaft, sondern zurückzuschauen auf unseren Heimatplaneten, die Erde. So hat er es ausgedrückt. Und genau so ergeht es jedem Astronauten. Auch die, die nur mit dem Shuttle und nur mit der Raumstation um die Erde schauen. Auf die Erde schauen und den Heimatplaneten in einem ganz anderen Zusammenhang zu sehen, nicht den einzelnen Menschen, sondern die Kontinente sind entscheidend. Das ist extrem beeindruckend.
Wow. Professor Walter, vielen Dank, dass Sie dieses Gefühl mit uns geteilt haben. Danke für Ihre Einblicke in dieses sehr interessante Thema. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Ihnen noch einen schönen Tag.
In dem Film The Negotiator, zu Deutsch Der Verhandler von 1998, messen sich zwei Polizisten in einem Geiseldrama mit psychologischen Taktiken und ruhigem Under-Pressure-Handeln.
And now my hands are just as dirty as yours, only I still have the evidence, so I'd say I'm in a very good position to negotiate. So you want a deal? You deal with me.
Das Leben ist kein Hollywood-Film, aber die richtige Strategie, das psychologische Know-how darüber, wie man am Verhandlungstisch die richtigen Karten zieht, all das ist für jedes Business wichtig. Darum können Sie einen Top-Negotiator treffen und von ihm lernen, Matthias Schraner. Er war Risikoverhandler der Polizei und hat wie im Film in Geiselnahmen verhandelt. Der Mann ist globaler Verhandlungsexperte. Über 20 Jahre schon berät er internationale Organisationen, Konzerne und Politiker. Am 10. Dezember können Sie von ihm lernen, wie man einen Deal macht, wie man Konflikte steuert und zu Verständigung kommt. Beim Pioneer Bootcamp Mastering Negotiations auf der Pioneer One, Networking und Dinner inklusive. Alle Infos dazu finden Sie hier bei uns in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da war gestern die Börse an der Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen, aber nach Thanksgiving kommt der Black Friday. Also schalten wir nach New York und sagen Börsenreporterin Anne Schwed, guten Morgen.
Guten Morgen, Chelsea.
Sag uns, Anne, was erwarten sich die Anleger vom Black Friday in diesem Jahr?
Ja, die Erwartungen sind tatsächlich gemischt, aber insgesamt würde ich sagen eher positiv. Die US-Handelsverbände rechnen damit, dass so viele Menschen einkaufen gehen wie noch nie zuvor. Rund 185 bis knapp 190 Millionen Amerikaner sollen zwischen Thanksgiving und Cyber Monday shoppen. Die Holiday Sales könnten erstmals die Marke von $1 Billion knacken. Gleichzeitig waren aber Umfragen, dass die Leute ihr Geld vorsichtiger ausgeben. Im Schnitt planen sie etwas weniger Einkäufe als im Vorjahr, aber sie nutzen jede Rabattaktion und jedes Bonusprogramm, um das Budget maximal zu strecken. Für die Börse ist Black Friday auch ein Härtetest, muss man sagen. Händler wie Walmart, Target oder Amazon stehen stellvertretend dafür, wie robust der amerikanische Konsum noch ist. Analysten schauen deshalb genau drauf, ob die Rabattwelle zwar für hohe Umsätze sorgt, aber die Margen frisst oder ob es gelingt, bei leicht wachsenden Umsätzen auch die Gewinne zu stabilisieren. Sollte dieser Start ins Weihnachtsgeschäft jetzt erfolgreich sein, dann könnte das die zuletzt doch eher nervösen Märkte beruhigen. Fällt er aber schwächer aus, dann droht gerade bei Einzelhandels- und E-Commerce-Aktien neuer Verkaufsdruck, Chelsea.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass Work-Life-Balance in der Schweiz scheinbar keine Rolle spielt. Mit Stellenausschreibungen ist es so eine Sache. Manche Floskeln umschreiben geschönt, was einen erwartet. Wir sind ein traditionsreiches Unternehmen, kann heißen, es gibt keinen Raum für Veränderung. Wir fordern hohe Belastbarkeit, heißt, es wird stressig. Ein Startup aus Zürich aber, das lässt wirklich keinen Raum für Interpretation. Gesucht werden neue Mitarbeiter, die Konditionen 100 Arbeitsstunden pro Woche. Die Firma entwickelt Software, die Maschinen und Roboter in der Produktion miteinander vernetzt. Und die Gründer, so sagen sie selbst, wollen, Zitat, the next Nvidia werden. Dafür brauchen sie Softwareentwickler, natürlich. Und bewerben sollte man sich eigentlich nur mit Eliteabschluss aus Cambridge oder Oxford oder als Gewinner eines Hacker-Wettbewerbs, so heißt das. Die Jobbeschreibung ist ehrlich, vielleicht ein wenig zu ehrlich. Sie schreiben, Zitat, wir arbeiten mehr als alle anderen. In dieser Phase glauben wir nicht an Work-Life-Balance. Zitat Ende. Dass dieses Pensum in der Schweiz nicht allzu gesund ist, das scheint egal zu sein. Diese Arbeitshymne von Dolly Parton wird in den Büroräumen der Zürcher Firma wohl eher nicht zu hören sein. Zu viel Ablenkung von der Arbeit, aber es kann keiner behaupten, er hätte nichts davon gewusst. Insofern viel Erfolg.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Nicht dankbar zu sein, das geht nicht. Und deshalb haben wir in den USA einen Tag, der uns daran erinnert. Thanksgiving war gestern in meinem Heimatland der große Feiertag. Ein Fest der Dankbarkeit. Freunde und Familie kommen zusammen im engsten Kreis. Es wird gelacht, gefeiert und natürlich gegessen. Auf dem Tisch ein goldbraun gebratener Truthahn, der Duft von Salbei und Butter, Cranberry-Soße und grünen Bohnen. Eine schöne Tradition, die sich Jahr für Jahr wiederholt. Eine andere Thanksgiving-Tradition gibt es im Weißen Haus und die findet nicht am Esstisch statt. Sie zu vollziehen obliegt dem Präsidenten.
Today we continue a time-honored American tradition. In a few moments I will grant a full, absolute and unconditional presidential pardon to two handsome Thanksgiving turkeys.
Jedes Jahr vor Thanksgiving werden in den USA Truthähne begnadigt mit einer feierlichen Zeremonie. Die Tiere haben stets kreative Namen: Chocolate und Chip, Peanut und Jelly, und dieses Jahr heißen sie
The turkeys being pardoned today go by the names of Gobble and Waddle.
Dank dieser Tradition bleibt ihnen das Schicksal als Festtagsbraten erspart. Und das Spektakel, das auch die Präsidenten nicht ganz ernst nehmen, hat eine Vorgeschichte, die bis ins 19. Jahrhundert zurückgeht. Tad Lincoln, der jüngste Sohn des Präsidenten Abraham Lincoln, war 7 und er hatte ein Herz für Truthähne. Sein eigener hieß Jack. Kurz und gut, er hat seinen Vater gebeten, das Tier zu verschonen, und Lincoln gab nach. Seit 1989 ist die Truthahnamnestie ein festes Ritual der US-Präsidenten. Ein Versprechen: 2 Truthähne bleiben den Tellern fern. Und ein amerikanischer Gnadeakt, für den die Federvögel sicherlich sehr dankbar sind. In meiner Familie war Thanksgiving immer ein großes Fest. Seit ich in Deutschland lebe und eigene Kinder habe, habe ich das nie so richtig weitergeführt. Ehrlich gesagt, es war mir einfach zu viel Aufwand. Aber diese Woche sind meine Eltern zu Besuch, und mit meinen Eltern im Haus steht schnell fest, Traditionen halten sich nicht an Kontinente. Also taut gerade ein 5,5 Kilo schwerer Truthahn in meinem Kühlschrank vor sich hin. Am Wochenende holen wir das Fest nach, gemeinsam kochen, Brettspiele spielen, einmal alle zusammen an die frische Luft auch noch. Und dann der Moment, der für mich der schönste ist, wenn jeder am Tisch erzählt, wofür er dankbar ist. Ein paar Minuten, die alles andere einfach ruhiger machen. Eine Tradition, von der ich merke, die möchte ich auch unbedingt weitergeben. In you I found my hope from home. I left all that I knew for a love that I know. Ich wünsche Ihnen einen harmonischen Start in diesen Tag heute. Morgen hören Sie in der Samstagsausgabe Gabor Steingart wieder. Same time, same place.